Klarheit ist für uns in unserer Wirkung als Product Ownerinnen und Product Owner extrem wichtig. Doch was genau bedeutet das eigentlich und wie gehe ich damit am besten um? Was sind vielleicht auch Herausforderungen? Über all das unterhält sich heute Tim mit Arne Kittler. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und natürlich jede Menge hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Heute soll es um Klarheit gehen. Das ist ein zunächst mal vielleicht sehr einfacher Begriff, aber da steckt eine ganze Menge hinter. Und das Thema ist an mir schon im letzten Jahr vorbeigekommen, als ich einen ganz tollen Talk von Arne Kittler bei den Crafting Products in Darmstadt gehört habe. Und dementsprechend war ich umso begeisterter, den Arne auch dieses Jahr mit zu den Product Owner Days als Speaker einladen zu dürfen. Und auch da hat er nochmal über Klarheit für Produktmenschen gesprochen. Und das wollen wir heute nochmal aufgreifen. Insofern haben wir einen Top-Experten für das Thema, nicht nur für das Thema, aber insbesondere für das Thema Klarheit hier heute am Start. Herzlich willkommen, Arne Kittler. Hallo Arne.
Hallo Tim, vielen Dank.
Toll, dass das klappt. Ich habe schon kurz was zu dir gesagt. Ja, wer ist Arne Kittler? Also wer ein bisschen im Produkt drin ist, im Produktmanagement, der kennt deinen Namen auf jeden Fall. Aber das muss ja nicht für jeden hier gelten und jede. Deshalb lass uns noch mal kurz ausholen. Arne Kittler ist zusammen mit Petra Wille. Petra war ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Sind die beiden das Team, die Köpfe hinter der sogenannten Product at Heart Konferenz, wenn ihr mich fragt. Das Beste, was konferenzmäßig zumindest in Kontinentaleuropa verfügbar ist, wenn nicht sogar in ganz Europa für Produktmanagement-Themen.
Wow.
Und doch. Nein, ist eine englischsprachige, super coole Konferenz, jetzt wieder im Juni. Klare Empfehlung dafür, packen wir auch nochmal in die Shownotes. Also ich bin jedes Jahr da, ich glaube seit 2017. Kann ich nur
dann
empfehlen.
Dann warst du wirklich von Anfang an immer dabei.
Ja, 17 oder 18, ich bin nicht ganz, vielleicht war es 18. Auf jeden Fall, früher war es die meinte Product Engage und heute ist es die Product at Heart, super Speakerin, super Atmosphäre, die Konferenz, die am ehesten wie ein Produkt gestaltet ist, sag ich immer. Und Arne macht aber ist nicht nur Konferenzmensch, sondern war viele, viele Jahre in der absoluten Verantwortung für das Produktmanagement von Xing und New Work SE, also ein Produkt, was wir zumindest früher sehr intensiv genutzt haben. Also ich noch seit OpenBC-Zeiten.
Ja, ich auch.
Und Arne hat auf seiner Reise weitere Product Leadership-Verantwortung übernommen bei Facelift und anderen. Ist jetzt auch freiberuflich unterwegs, soweit ich weiß. Aber bevor ich zu viel erzähle, Gruß nach Hamburg, Arne. Und sag du doch mal ein bisschen mehr zu dir, was ich jetzt vielleicht alles vergessen habe.
Ja, sehr gerne, Tim. Du hast es echt schon gut erfasst. Wir hatten jetzt ja auch neulich in Köln die Gelegenheit zu schnacken. Insofern, ich kann ja einfach mal anfangen. Also genau, sagen wir einfach mal Product at Heart. Genau, hast du schon gesagt, das ist meine große Leidenschaft. Das, was ich jetzt seit 2017 nebenberuflich, sozusagen das große Hobby, das ich mit Petra Wille gemeinsam mache, ist natürlich eine spannende Sache für uns auch da mit tollen Leuten im Austausch zu sein. Aber nicht eben nur den tollen Leuten, die wir auf der Bühne haben, sondern eben auch wirklich einer über die Jahre gewachsenen Community von Leuten, die teilweise auch immer wieder kommen, die auch zu uns kommen, weil sie den Austausch suchen letztendlich auch und also auch immer so eine Art Festivalcharakter beschreiben, wo man viel mit sich macht. Also das macht mir sehr viel Freude und das hilft mir natürlich auch, immer wieder frische Ideen für meine übrige Arbeit zu haben. Und da ist es tatsächlich so, also wie du gesagt hast, ich war lange Zeit festangestellt in Produktführungsrollen, sehr lange denke bei Xing in unterschiedlichen Teilen der Plattform, also von so Dingen wie Eventsgeschäft über mobile Plattformen, über dann Kernnetzwerkfunktionalitäten und auch mal ein Jahr lang, wo ich einen Entwicklungsstandort in Portugal mit aufbauen durfte. Also wirklich sehr, also im Grunde genommen 5 Jobs innerhalb einer Firma. Das war eine tolle Gelegenheit. Und jetzt zuletzt war ich eine Weile lang CPO bei Facelift in Hamburg im SaaS-Bereich. Und das war auch nochmal für mich eine sehr schöne Erfahrung, mal sozusagen eben nicht nur Produkt, sondern auch die angrenzenden Felder, also Product Operations, UX und auch Product Marketing mit zu verantworten und das eben auch innerhalb der Geschäftsführung dann zu vertreten. Also das waren die Erfahrungen. Aber jetzt, auch das hast du schon angedeutet, jetzt seit Mitte 2024 bin ich freiberuflich unterwegs und helfe Firmen als Product Leadership Berater, Strategieentwicklung, Vision und so weiter, als Product Leadership Coach für Führungskräfte oder eben, wenn es passt, auch mit Interim-Rollen.
Sehr gut. Ja, und dafür brauchst du Klarheit, was auch immer Klarheit ist. Kleiner vielleicht Sidekick nochmal, du hast gerade ein paar Sachen aus der Xing-Welt angesprochen. Wir hatten ja hier im Podcast auch eine ganze Reihe von Menschen aus dem Kosmos. Und weil du Xing-Events sagtest, also ich war ja einer, der schwer gelitten hat, als Xing-Events und Xing-Gruppen platt gemacht worden ist. Und zu dem Thema, wie da das Rampdown war, hatten wir den Thomas Gläser hier schon mal im Podcast. Kann ich so empfehlen, die Folge ist super spannend, was da so hinter den Kulissen passiert ist, verlinke ich gerne nochmal. Aber lass uns zu unserem heutigen Thema kommen, Klarheit. Jetzt mal so umgangssprachlich, was ist Klarheit für dich? Also wenn es jetzt mal fernab von der Theorie oder so, wie nutzt du Klarheit in deiner Sprache?
Ja, also man sollte denken, als jemand, der andauernd zu Klarheit spricht, habe ich da jetzt sofort so die perfekte Definition? Habe ich nicht. Aber ich versuche es einfach mal so zu beschreiben, was es für mich bedeutet. Also für mich bedeutet Klarheit, das, was passiert und die Dinge und auch den Kontext um mich herum so zu erfassen und zu begreifen, dass es hilfreich ist. Das heißt, es muss nicht unbedingt richtig sein, aber es ist irgendwie hilfreich für das, was ich tun will. Und da man ja viele Dinge auch nicht alleine tut, sondern gemeinsam mit anderen, hat Klarheit eben auch immer diese Komponente, können wir eigentlich eine gemeinsame Klarheit herstellen? Haben wir dieselbe Sicht auf die Dinge, sodass wir dann eben auf einer gemeinsamen Basis etwas machen können? Das ist jetzt nicht sehr, ich merke, es ist nicht sehr knackig, es ist auch wirklich ein vielschichtiges Thema. Da werden wir, glaube ich, im Gespräch gleich auch nochmal zu kommen. Aber das ist was Klarheit für mich heißt. Vielleicht nochmal eine Unterscheidung. Klarheit ist nicht Wahrheit. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal die Politik in den USA anguckt. Da sieht man manche Dinge sehr klar, auch gerade weil sie nicht sehr viel mit Wahrheit zu tun haben. Und Klarheit ist auch nicht das Gleiche wie Gewissheit. Das wird manchmal auch so miteinander vermengt. Und Gewissheit, aber auch gerade wenn wir jetzt schon mal sozusagen über Produktmanagement nachdenken, wir werden nie Gewissheit haben. Aber gerade deswegen können wir für Klarheit darüber sorgen, wie wir denn mit dieser mangelnden Gewissheit umgehen können. Weil es gibt immer Dinge, die werden wir, wir haben diese ganzen Known Unknowns oder auch Unknown Unknowns. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, dass nur weil man keine Gewissheit hat, kann man trotzdem Klarheit herstellen. Und sollte man das auch tun.
Das finde ich stark und möchte vielleicht nochmal anknüpfen. Klarheit ist auch nicht immer bequem. Ne? Also Klarheit kann auch unbequeme Wahrheit enthalten. Für mich ist das immer so ein bisschen, Klarheit ist, wenn sich der Nebel lichtet, so in meinem Umgangssprachlichen. Und dann sieht man ziemlich einen Mist manchmal auch. Und vielleicht erkennt man es trotzdem nur schemenhaft, aber der Nebel ist erstmal weg. Oder wir gucken auf das Problem oder sehen, looking at the mess, könnte man vielleicht sagen.
Ja, aber dann ich habe ähnlich zu deiner Nebelassoziation, also wenn ich über Klarheit auf Konferenzen spreche, habe ich immer so dieses Bild von so einer etwas dreckigen Scheibe, was man häufig auch gar nicht so richtig merkt. Ne? Also häufig schleicht sich ja so mangelnde Klarheit so ein und man kann da trotzdem okayisch mit arbeiten, man lernt da so drum herum zu arbeiten, aber wenn man dann mal so den Fensterputzer rausholt, dann merkt man das erstmal so, wow, das ist Klarheit so, ne? Dann sieht man klarer im wahrsten Sinne des Wortes.
Also ich bin jemand, der Klarheit in Sprache auch sehr gerne nutzt, auch so in Workshops oder Trainings oder auch in vermeintlichen Konfliktsituationen, weil das, was ich zu häufig erlebt habe, ist so ein Wischiwaschi, dass man so drüber bügelt, ja, wir haben uns verstanden, oh ja, ich habe deinen Punkt verstanden und das reicht oftmals nicht. Also ich bin dann gerne ein Freund davon, Sachen sehr explizit zu formulieren, vielleicht auch zu visualisieren, um Dinge begreifbarer zu machen oder auch einen Konsens über den Dissens herzustellen, solche Sachen. Ja. Das ist mir immer wichtig. Und das ist manchmal ungemütlich. Also das macht nicht immer Spaß. Das kostet auch Energie, Klarheit zu leben, würde ich sagen. So mein unwissenschaftlicher Zugang dazu, muss ich dazu sagen.
Ja, aber das ist auch meine Erfahrung.
Aber was ist aus deiner Sicht, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter, so, warum ist Klarheit für dich wichtig? Du hast ein paar Sachen ja schon angedeutet.
Ja, genau. Also Klarheit ist wichtig für mich als Produktperson, weil mir sehr bewusst ist, dass wir alleine als ProduktmanagerInnen gar nicht so viel ausrichten können, sondern wir sind eigentlich immer nur dann stark, wenn wir gemeinsam mit anderen Dinge tun, ne? mit unseren crossfunktionalen Entwicklungsteams, aber auch im Zusammenspiel mit Sales-Teams, mit Marketing und so weiter. Mhm. Alleine können wir nicht viel ausrichten, mit anderen zusammen haben wir eine Menge Einfluss und können wir viel erreichen. Und das heißt aber eben, es geht immer auch genau darum, zusammenzuarbeiten. Und Zusammenarbeit, auch das hast du ja auch gerade geschildert, kann ganz häufig schiefgehen, wenn es an Klarheit fehlt. Wenn man eben nicht nochmal dieses eine Nachhaken macht und sagt, Moment mal, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du vorhast, das so und so zu machen, sondern wenn du sagst, ja, wird schon stimmen, weil du einem möglichen Konflikt aus dem Wege gehen willst, da fängt meistens das Problem an, was hinten heraus einfach viel, viel mehr kostet. Das heißt also, Zusammenarbeit ist wichtig, damit Zusammenarbeit gelingt, ist Klarheit wichtig und deswegen, glaube ich, sollten wir da eben auch als Produktmenschen dran arbeiten. Und das ist Arbeit. Ne? Das ist also zum einen dahin zu kommen, hast du auch gesagt, das ist nicht bequem. Manchmal macht man sich damit auch unbeliebt, weil vielleicht Leute gern zum nächsten Agendapunkt übergehen wollen und man dann sagt, nee, Moment, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht Klarheit hergestellt, können wir das bitte noch einmal klären? Da ist man nicht immer der populärste, aber ich glaube, es ist gut für die Sache und deswegen sollten wir es auch tun und wir müssen es auch immer kontinuierlich tun. Also selbst, also die Emily Tate, die früher bei Mind the Product gesprochen hat, die hat auch mal sehr schön in einem Vortrag darüber geredet, wie Klarheit sich, also selbst wenn du totale Klarheit hast, verändert sich der Kontext um uns herum natürlich auch die ganze Zeit und auf einmal ist es dann überhaupt nicht mehr klar und muss man dann eben wieder investieren und quasi eine neue Klarheit herstellen.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich bin, wenn ich Klarheit einfordere oder in Sprache übersetze oder Klarheit versuche, in Worte zu fassen, dann nervt das natürlich auch. Ne? In Köln würde man sagen, ein bisschen eine Nervbügele. weil das ist vielleicht der Punkt auch. Ne? Alle wollen Klarheit und das ist auf einer Tonspur natürlich, wird das keiner bestreiten, dass wir Klarheit haben wollen, glaube ich. Aber das Problem ist, oder eines der Probleme aus meiner Sicht ist, es kostet ja auch Zeit, Klarheit herzustellen. Also wir müssen dann noch eine Schleife drehen und noch einen und alle abholen, bis, ne, so, statt so ein schnelles, ja, wird schon, ja, haben wir uns verstanden. Was sind so weitere, neben so zeitlichen Sachen, so Probleme vielleicht für dich, wenn, rund um Klarheit?
Also Zeit ist sicherlich häufig ein wesentlicher Faktor, wobei das ja eben auch nur ein scheinbarer Zeitvorteil ist, wenn man Klarheit am Anfang nicht schafft, dann kostet es einen hinten raus umso mehr Zeit. Ich glaube, ein weiterer Faktor liegt auch in dieser Verwirrung zwischen Gewissheit und Klarheit, die ich eben schon angesprochen habe. Also eben, dass man es häufig auch so ein bisschen aufschiebt, weil man sagt, ja, da fehlt uns ja noch die eine Information und das wollen wir doch noch researchen. Und so lange lassen wir jetzt alles mal, lohnt sich das ja noch gar nicht, Klarheit herzustellen. Und das ist aber in meinen Augen falsch. Gerade dann ist wichtig, dass alle zumindest das gleiche Verständnis davon haben, wie sie denn damit umgehen wollen, dass da noch bestimmte Dinge unklar
und
sind.
Das vielleicht dann noch dazu gesagt, das heißt ja nicht, dass man jetzt in so eine Analysis-Paralysis verfällt und sagt, Das müssen wir noch klären und wir kommen nicht weiter, sondern irgendwann muss man sagen, ja, okay, wir wissen, dass wir nicht alles wissen.
Aber genau, im Gegenteil, dass man eben auch aktiv sagt so, wir arbeiten jetzt weiter mit dem, was wir wissen. Mhm. Und ja, und es kann sein, dass wir selbst eine Strategie dann vielleicht nochmal hinterfragen müssen, wenn wir was Neues dazugelernt haben. Aber erstmal ist wichtig, dass wir gemeinsam etwas haben, woran wir uns ausrichten können und wonach wir agieren können. Also das wäre ein Faktor. Dann, ja, also dieses Thema mit der Angst vor der Klarheit. Also manchmal ahnt man ja schon so ein bisschen, wenn man zu genau fragt, dass einem die Antwort gar nicht so gefallen würde. Ne, also es gibt ja Living is easy with eyes closed, wie John Lennon ja auch gesungen hat. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Gedanke. Manchmal ist es einfach auch bequemer, gar nicht so genau zu fragen. Aber das können wir uns nicht erlauben, finde ich, als Produktleute. Das ist unsere Verantwortung, das nicht zu machen. Und ja, das Letzte hast du auch schon angerissen, ist eben, man macht sich teilweise auch unbeliebt, wenn man für Klarheit sorgt. Und das ist, glaube ich, so habe ich es zumindest immer erlebt in meinen Umfeldern. Also ich habe immer in Umfeldern gearbeitet, wo auch innerhalb der Teams alle sehr viel Respekt voreinander hatten und auch gerne harmonisch miteinander agieren wollten. Und da tut man sich manchmal vielleicht auch schwer zu sagen, nee, Moment mal, ich habe das Gefühl, Leute, wir haben hier noch nicht ausreichend Klarheit hergestellt. Können wir das bitte nochmal eine Runde weiter besprechen? Aber das sind einfach zwei Paar Schuhe. Ne? Also du kannst auch, wenn du für Klarheit kämpfst, trotzdem harmonisch mit deinem Team zusammenarbeiten. Das sind einfach zwei Ebenen, die wir nicht vermischen sollten.
Aber gerade da nutzen wir sehr gerne von Matt LeMay, den ihr ja auch schon als Speaker hattet, jemand, den wir sehr schätzen, gerade so in diesen Stakeholder-Zusammenhängen, immer diese Formulierung Clarity over Comfort.
Ja,
das zahlt ja darauf ein, ne? Nach dem Motto, man muss auch bereit sein, die Komfortzone zu verlassen oder die Harmoniebereiche zu verlassen, um Klarheit herzustellen. Das finde ich einen so zentralen Satz von Matt.
Ja, der ist super, ja.
Und ja, diese Harmoniesoße ist oftmals ein Problem, würde ich auch sagen.
Genau, genau. Die hilft uns nichts. Und am Ende sind dann alle nicht happy, wenn Zusammenarbeit schief geht.
Wie siehst du das in Bezug auf kulturelle Unterschiede? Also ich erinnere mich an Zusammenarbeiten mit italienischen Kollegen, mit polnischen Kollegen, mit schwedischen Kollegen und anderen. Jetzt möchte ich nicht schubladisieren und Nationen oder so über einen Kamm scheren, das ist Quatsch. Aber es gibt ja sicherlich schon gewisse Tendenzen, wie offen, wie transparent, wie klar auch in unterschiedlichen Kulturkreisen gesprochen wird. Aber das kann man wahrscheinlich genauso auch auf die Kultur des jeweiligen Unternehmens übertragen. Also ich glaube, dass wir auch hier in der Dachregion Kulturen sehen in Organisationen, die sehr viel Offenheit fördern und andere, die das nicht tun. Was hat das für einen Impact auf Klarheit für dich? So kulturelle Unterschiede.
Also ich glaube generell, dass die Kultur, also sei es jetzt die Unternehmenskultur oder auch der kulturelle Hintergrund der gesamten Organisation oder auch einzelner Personen innerhalb der Organisation, dass das alles eine große Rolle spielt. Also damit Klarheit gelingt, braucht es im Grunde genommen auch eine Kultur, wo Psychological Safety gegeben ist, also damit Leute sich überhaupt trauen, auch zu sagen, wenn etwas ihnen nicht klar ist. Es gehören aber auch Aspekte dazu, also jetzt gerade wenn man jetzt mal an Führungskräfte denkt, dass also wenn man dort Führungskräfte hat, die alles besser wissen und gar keine andere Meinung hören wollen, dann werden die Leute auch irgendwann aufhören, da ihnen klärende, hilfreiche Hinweise mitzuteilen, sondern dann sagt man, ja, der weiß es ja eh besser. Das heißt also auch so ein Growth-Mindset, wie man ja so auf Neudeutsch sagt, auch gerade auf Führungsebene, um zu sagen, nein, wir sind daran interessiert, gemeinsam die größtmögliche Klarheit zu schaffen. Wir sind neugierig. Also ich glaube, also Neugier und Klarheit haben auch viel miteinander zu tun. Also auf dem Weg zu Klarheit ist Neugier ein großer Treiber in meinen Augen. Und das kann eine Kultur entweder unterstützen oder das kann auch eine Kultur relativ leicht kaputt machen. Und wenn ich jetzt mal eher an interkulturelle Dinge denke, also mein Erlebnis ist da vor allen Dingen eben auch gerade die Zeit, die ich für New Work in Portugal erlebt habe, wo wir eben ein Team mit 100 Entwicklern dort aufgebaut haben. Mhm. Und da habe ich schon auch gemerkt, also das jetzt gar nicht nur in Bezug auf Klarheit, aber so die Art der Zusammenarbeit war es da zum Beispiel wichtig, weil Portugal traditionell eher hierarchisch ausgerichtet ist, da eben auch wirklich immer wieder schon im Recruiting die zu sagen, nein, wir wollen Leute, die auch den Mund aufmachen, wir wollen Entwickler, die fragen, warum wir Dinge tun, wir wollen, dass Leute es verstehen wollen, dass sie sich für die Hintergründe interessieren und nicht nur Code runtercoden, den ihnen jemand spezifiziert hat. Und das haben wir da eben auch als wichtigen Erfolgsfaktor gesehen, um dafür zu sorgen, dass wir eben auch gut zusammenarbeiten können letztendlich mit dem Team in Porto und nicht da einfach nur so eine ausführende Werkbank haben und dadurch viel Potenzial verschenken letztendlich, weil wir dann die Perspektive der Entwickler gar nicht drin gehabt hätten.
Spannend. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wenn du auch in eine Organisation reinkommst jetzt, auch wenn du so begleitest oder wenn du jetzt hier eine Empfehlung abgeben würdest für unsere Hörenden, woran machst du fest, dass es an Klarheit mangelt in einer Organisation? Oder wie fällt dir mangelnde Klarheit irgendwie auf? Mhm. Oder wann fällt sie auf, wie auch immer?
Es gibt Symptome, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen. Also vielleicht sollte ich da einmal sagen, mein Blick auf Klarheit ist, dass es unterschiedliche Arten von Klarheit gibt, die in unserem Produktkontext relevant sind. Also es ist eine klare Richtung, situative Klarheit, Rollenklarheit und auch klare Kommunikation. Und in jeder dieser Dimensionen gibt es, glaube ich, andere Indizien dafür, dass es an Klarheit mangelt. Also sagen wir mal zum Beispiel, wenn wir uns um eine klare Richtung Gedanken machen, dann ist es häufig ein Indiz, dass es einer klaren Richtung mangelt, wenn ganz, ganz viel Work in Progress ist für sehr lange und einfach Sachen nicht abgeschlossen werden können, weil einfach nicht klar ist, was ist denn jetzt alles wichtig. Alles wird angefangen, weil es irgendwann mal wichtig war, aber dann sind schon wieder die nächsten Sachen wichtig. Also das ist so ein Indiz dafür oder auch generell so ein Gefühl von, wir rackern uns hier doch alle ab wie die Wilden. Also wir sind so alle wie im Hamsterrad, aber es geht trotzdem nicht voran. Das ist häufig auch ein Zeichen davon, dass die Richtung nicht klar ist, weil nämlich sozusagen alle mit ihrem Hamsterrad in unterschiedliche Richtungen fahren und dann kommt halt nichts dabei raus. Das ist so, also
sag mal, Tauziehen in fünf Richtungen, ne?
Bleibst auf genau, Tauziehen in fünf Richtungen oder auch, das ist ein Bild, was ein ehemaliger Chef von mir mal gebraucht hat, auch selbst, also ich mag ja sehr gerne Musik und wenn man sich so ein Mischpult vorstellt und man hat da ganz viele Fader und wenn ich alle Fader gleichzeitig ein kleines Stück bewege, höre ich überhaupt keinen Unterschied. Sondern also da auch bewusst zu entscheiden, wie mache ich jetzt hier wirklich auch den Unterschied für die Nutzer, für den Markt, für die Firma. Aha, wir müssen den Bass lauter machen. Das sage ich als Bassist natürlich. So, und dann, wenn du den Bass auf einmal sehr viel lauter machst, das hörst du dann. So, ne? Ja. Das heißt also auch, das ist ein Ausdruck von, aber diese Klarheit muss man erstmal gewinnen. So, warum denn überhaupt den Bass und was wollen wir damit erreichen?
Du hast gerade schon die vier Dimensionen oder Ebenen, nennst du es, glaube ich, von Klarheit angerissen. Lass uns da mal deutlicher reingehen. Weil das Bild, also wir können die Slides dazu auch nochmal verlinken von dem Talk damals oder auch jetzt von den PO-Days, aber was ich so stark fand, was mich so abgeholt hat, war diese Darstellung. Also stellt euch vor, ihr habt vier Ebenen oder vier Bereiche, Dimensionen von Klarheit, und da gehen wir jetzt im Folgenden auch nochmal tiefer rein. Das ist also erstens klare Richtung, hat Arne schon kurz angerissen, dann situative Klarheit, das Ganze fußt auf einer drittens Rollenklarheit und dann viertens auf klarer Kommunikation. Also ja. Richtung, situative Klarheit, Rollenklarheit und klare Kommunikation. Diese Unterscheidung, die hat mir vieles klarer gemacht, um jetzt mal in dem Wortspiel zu bleiben. Aber nein, die fand ich besonders stark in dieser Darstellung. Und deshalb lass uns da gerne mal abtauchen. Also ergänz gerne nochmal von der Darstellung, ob das von der Struktur.
Ja, nein, aber das ist genau das mentale Modell, mit dem ich da drauf blicke.
Dann lass uns einsteigen. Klare Richtung. Du hast es schon ein bisschen angerissen. Aber was meinst du damit und woran macht sich das vielleicht fest?
Ja, genau. Also eine klare Richtung, erstmal, wofür braucht man die eigentlich? Also ich denke, eine klare Richtung braucht man, damit alle möglichst selbstständig an einem Strang ziehen können. Das heißt also, für mich ist eine klare Richtung auch eine notwendige Grundlage für alles, was so in Richtung empowerte Teams und so weiter geht. Also wenn es keine klare Richtung gibt, wie sollen die Teams dann empowered sein? Wie sollen sie sinnvoll einen Beitrag leisten? Also die können sich natürlich gut selbst beschäftigen und Dinge tun, die ihnen sinnvoll erscheinen, aber ob dann am Ende da für die Nutzer und für die Firmen was Erfolgreiches bei rauskommt, ist dann Glückssache im Grunde genommen. Das heißt also, wir sollen an einem Strang ziehen, dafür brauchen wir eine klare Richtung. Und das fängt an von, sag mal, eher den großen Ebenen, also da denke ich persönlich immer gerne in dem Decision Stack von Martin Erickson, den habt ihr ja, glaube ich, auch hier schon mal vorgestellt im Podcast.
Können wir auf jeden Fall mal verlinken.
Also der Gedanke ist ja da, dass es sozusagen eine Kohärenz gibt zwischen Vision, Strategie, Zielen, Initiativen und Prinzipien. Sowohl in der Hinsicht, dass man sozusagen, wenn man granularer wird, fragt, wie machen wir was? Und dass man, wenn man wiederum nach oben guckt, zum übergeordneten Element immer fragt, warum denn eigentlich? Ne? Also warum arbeiten wir jetzt an bestimmten Initiativen? Weil uns die am aussichtsreichsten erscheinen, um unsere Ziele für das nächste Quartal zum Beispiel zu erreichen. Ne? Also das ist so eine Logik, die ich persönlich sehr hilfreich finde. Und das ist was, wo man jetzt auch gerade als Produktführungskraft natürlich auch wirklich darauf achten sollte, dass man nicht nur ganz viel verteilte Artefakte hat, die irgendeine Richtung vorgeben sollen, sondern dass die auch eine kohärente Geschichte erzählen. Denn sonst stiftet man eher mehr Unklarheit, als dass man mit Klarheit hilft. Das habe ich auch, also ohne jetzt Namen zu nennen, sozusagen bei einigen meiner vorherigen Arbeitgeber teilweise auch gemerkt, dass es eben zwar sehr viel schlaue Köpfe in der Firma gab und auch sehr viele richtungsgebende Artefakte, die passten aber alle nicht so richtig zusammen, und dann waren die Leute eigentlich noch verwirrter, weil sie gar nicht wussten, wo sie hin sie gucken sollen, oder sich jeder ausgesucht hat, woran man sich orientiert. Also da fängt es an, aber, und das ist mir auch ganz wichtig, gerade für auch die Individual Contributor, wir sind keine Opfer als Produktmenschen und wir müssen nicht warten, bis die da oben in Anführungszeichen für uns für Klarheit sorgen, sondern es gibt immer einen direkten Einflussbereich, in dem wir auch selber für Klarheit sorgen können, indem wir uns nochmal sehr, sehr klar machen, sag mal, auf welchen Insights basiert eigentlich das, was wir tun? Was sind die Hypothesen, wie wir damit auch umgehen wollen und woran messen wir eigentlich Erfolg und was ist auch unser Ambitionsniveau? Ne? Das sind so Dinge, die kann also das wäre mein Anspruch, dass zumindest jede Produktperson, egal wie groß oder klein der Einflussbereich ist, dass sie das für sich sagen können. Und selbst wenn der Rest drumherum vielleicht unklar ist, hilft das schon mal super viel, wenn man sich darüber klar wird für sich selbst und das dann eben auch mit anderen teilt. Und dabei, vielleicht noch ein letzter Gedanke, ist es auch wichtig, das wird häufig auch, finde ich, in Firmen unterschätzt. Klarheit ist nicht eine All-Hands-Präsentation, sondern Klarheit schaffst du dadurch, dass du immer wieder im Alltag auf ganz unterschiedlichen Ebenen Dinge miteinander in Bezug setzt. Also, dass du sagst, das, was du jetzt hier gerade vorstellst, das ist ein total tolles Beispiel, was wir mit unserer strategischen Säule Interoperabilität eigentlich meinen. Und dadurch hast du alle nochmal dran erinnert, Interoperabilität ist anscheinend also irgendwie eine wichtige strategische Säule. Du hast gleichzeitig das Ganze aber auch mit Leben gefüllt und dadurch nochmal denen, die vielleicht noch gar nicht ganz genau verstanden haben, was es eigentlich ist, nochmal ein Beispiel gegeben. Und manche, die es in der Zwischenzeit vielleicht wieder vergessen hatten, hast du auch einfach dran erinnert. Also das hat viele, ich empfehle sehr stark, diese Gelegenheiten immer zu nutzen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat sich viel zu oft wiederholt, dann umso mehr nochmal weiterzumachen, denn man unterschätzt das immer, wie oft man Dinge wiederholen muss.
Auf jeden Fall.
Man muss sie ja nicht immer in den gleichen Worten wiederholen und auch in den gleichen Stilmitteln, sondern man kann da ja auch durchaus variieren.
Was wir dazu immer ganz gerne sagen oder daran erinnern, dass du halt so ein gemeinsames, geteiltes, mentales Modell haben musst als Team, und dafür braucht es so Direction oder ich nenne es immer den Kompass. Also jeder Produktmensch einen Kompass haben, und das ist ja dann mit Richtung auch gemeint, dass du zum einen erkennst, was du gerade in dem Beispiel gesagt hast, was passt dazu, aber auch umgekehrt klar hast, jetzt kommt irgendein Stakeholder um die Ecke mit einer tollen Idee, egal ob es problem- oder lösungsbasiert ist, und um auch klar zu haben, nee, das führt uns jetzt in eine andere Richtung, um dann auch klar Nein zu sagen oder auch eine Klarheit in der Ablehnung von Dingen, also auf einer Sachebene und nicht auf einer persönlichen Beziehungsebene herbeizuführen.
Genau, das ist auch also ein Aspekt, den ich auch an diesem Decision Stack von Martin Erickson gerne mag. Der hat eben auch, sieht auch vor, dass man eben nicht nur klärt, was man will, sondern auch explizit macht, was man eben bewusst nicht tut. Ne? Weil Strategie heißt ja auch, sich zu entscheiden und bestimmte Dinge nicht zu tun. Und das mag nicht bequem sein, dann zum Beispiel dem Head of Growth zu sagen, dass man jetzt gerade nicht an Acquisition arbeiten wird. Aber wenn das die Entscheidung ist, dann ist es auch wiederum im Sinne der gemeinsamen Klarheit gut, wenn man das eben auch nicht verschweigt, bis man gefragt wird, sondern man proaktiv eben sagt, du, hier, wir haben aus folgenden Gründen uns entschieden, dass wir jetzt im nächsten Quartal nichts für Akquisitionen tun werden, was auch immer das jetzt ganz genau bedeutet für den Head of Growth.
Jetzt kennen wir beide genug Kontexte, wo es dann aber auch offensichtlich wird, dass es keine explizit gemachte Strategie gibt. Also im Endeffekt, was empfiehlst du Produktmenschen dann, wenn es gerade aus einer Company-Ebene heraus keine Company-Mission, Company-Strategy, you name it, also diese Richtungsvorgaben gar nicht gibt und so. Und gleichzeitig sagen wir ja, sei kein Opfer, ne? Geh nicht in die Opferrolle und jammer nur, sondern ja, was dann? Wie stelle ich die Klarheit trotzdem, die Richtungsklarheit trotzdem her?
Ja, also ich würde wirklich sagen, im eigenen Wirkungsbereich eben versuchen, so viel Klarheit wie man kann herzustellen. Wie gesagt, also wichtige Fragen sind da, was wissen wir eigentlich, dass das informiert, was wir tun? Was sind die Hypothesen, warum wir glauben, dass das, was wir tun, Erfolg versprechen wird? Und was ist überhaupt Erfolg für uns? Also worauf wollen wir eigentlich hinaus und wie wollen wir das messen? Also ich glaube, dass mit diesen Leitfragen über das nachzudenken, was man tut und das auch mit anderen zu besprechen, das hilft. Das andere ist, und ich würde erstmal auch das tun, bevor ich anfange, mit erhobenem Zeigefinger auf die da oben wiederum in Anführungszeichen zu zeigen und zu sagen, aber ihr habt ja mir das gar nicht gegeben. Sondern was man ja auch durchaus tun kann, ist, dass man Annahmen trifft und dass man die Annahmen explizit macht und sagt, okay, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass für unseren Geschäftserfolg Mitgliederwachstum gerade das Allerwichtigste ist. Deswegen arbeite ich auf folgende Ziele. Liebe Vorgesetzte, habe ich das eigentlich richtig verstanden? Oder haben wir eigentlich gerade ein ganz anderes Ziel und ich habe da irgendwas nicht falsch mitgerechnet? Also traut euch auch wirklich da Annahmen zu treffen, weil es ist immer leichter, Leute damit zu konfrontieren mit einer Annahme, die man hat, und dann sagen sie, das hast du leider falsch verstanden, aber prima, dass du drüber nachgedacht hast, als wenn du sagst, sag mir doch mal, was ich machen soll. Das ist also eine Einstellung, die ich bei Produktleuten nicht so gerne sehe.
Das finde ich einen schönen Tipp. Weil das schönen
irgendwie
Tipp,
so ein bisschen so opfermäßig ist.
Genau, aber durch dieses Referenzieren, so habe ich es bislang verstanden, davon gehen wir aus. Das ist ein schöner Tipp. Dann lass uns mal weitergehen. Der erste Bereich war also klare Richtung. Die zweite Ebene, die zweite Dimension deines Modells ist situative Klarheit. Was heißt denn das?
Genau, also bei situativer Klarheit, da geht es im Grunde genommen um all die, also eine klare Richtung ist ja idealerweise auch eine längerfristige Sache, auch wenn man natürlich bereit sein sollte, immer auch eine Strategie zu verändern, wenn man was Neues gelernt hat. Aber im Großen und Ganzen ist das ja eher das, wo man längerfristig sich hinbewegt und wie man vorgehen will. Die situative Klarheit ist für all diese unvorhergesehenen Situationen, die uns aber ständig passieren als Produktleute. Ne? Also ich erkläre immer, wenn Leute fragen, so wie sieht denn dein Alltag aus als Produktmensch, sage ich immer, ja, also häufig weiß ich am Anfang des Tages nicht, was ich im Laufe des Tages so tun werde. Ich habe da zwar vielleicht Kalendereinträge, aber ja, da sind immer Überraschungen drin und mit all diesen Dingen muss man ja umgehen können. Und dazu gehört eben zum Beispiel, dass man weiß, wie man Entscheidungen herbeiführt, wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo man merkt, okay, hier müssen wir jetzt entscheiden, rechts oder links rum. Und da gehört aber auch vor allen Dingen ganz wichtig zu, dass man sich traut, nicht einfach mit Annahmen, also oder dass man Annahmen letztendlich nochmal überprüft und auch sich traut, nochmal nachzufragen, wenn etwas nur unklar scheint. Also das ist immer so mein Lieblingsbild, ist immer so eine Zeichnung, die Hendrik Nieberg mal vor, ich glaube inzwischen schon 10 Jahren oder so veröffentlicht hat. Da geht es letztendlich um zwei Teams, die einen See überqueren. Und auf halber Strecke treffen sie sich und merken dann, die einen haben angefangen, eine Brücke zu bauen und die anderen haben angefangen, einen Tunnel zu graben. So, das heißt, sie waren sich in vielem einig, aber in einer entscheidenden Dimension, nämlich ob sie es unter dem See oder über dem See machen, hatten sie die falschen Annahmen. Und deswegen ist es eben super wichtig, dass wenn wir nur das geringste Gefühl haben, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht andere Annahmen haben als wir selbst, dass wir das einfach nochmal ansprechen und sagen, hey, ich gehe übrigens davon aus, dass wir eine Brücke bauen. Ist das auch deine Annahme oder gehst du von was ganz anderem aus?
Jetzt in Brücke und Tunnel natürlich so etwas langfristigere Sachen oder grundsätzlichere Sachen.
Ja.
Du hast ja gesagt, es geht ja auch so um Alltagsentscheidungen, ne? Und day by day, auch im Team, ne? Packe ich erst das eine Ticket an oder das, also die eine, weiß nicht, das eine Backlog-Item oder das nächste, helfe ich dem einen oder der anderen Kollegin, was dann? Oder was empfiehlst du dort?
Ja, ich glaube, das sozusagen, wie man innerhalb des Teams miteinander umgeht, ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wenn wir zu Rollenklarheit sprechen. Aber ein Aspekt, der mir da auch sehr hilfreich scheint, ist, dass ja häufig diese Richtungsentscheidungen sich immer um die gleichen Fragestellungen drehen in einer Firma. Und das ist das, wo Produktprinzipien aus meiner Sicht total hilfreich sind. Ist ja, glaube ich, auch ein Thema, für das du viel Leidenschaft hast.
Oh, I love it. Auch da, ne? Produktprinzipien haben wir eine sehr schöne Folge und auch ein schönes Live-Event schon mal gemacht. Ist ja ein hinreichend unterschätztes Thema, meiner Sicht nach, nur von Martin Erickson im Decision Stack und ein bisschen auf, ich glaube, 1,5 oder 2,5 Seiten in den Martin Kagan-Büchern mal referenziert. Ansonsten sehr, sehr wenig noch, finde ich.
Ja,
Produktprinzipien,
genau.
Ja.
Und dabei sind sie so hilfreich, eben einfach sozusagen wiederkehrende Entscheidungsbedürfnisse letztendlich so zu kodifizieren, dass man dann in Zukunft die Entscheidung schneller treffen kann. Also das ein Beispiel, was ich da immer sehr plakativ im Kopf habe, ist, dass man sagt irgendwie, dass Amazon für sich das Prinzip hat zu sagen, B2C-Experience gilt im Zweifelsfall über B2B-Experience. Und das ist so universell, dass sie es wahrscheinlich für die gesamte Firma anwenden können. Aber gleichzeitig kann ich mir 1000 Situationen vorstellen, wo man sich eben genau fragt, wie machen wir es denn jetzt hier? Und wenn an solchen Stellen man diese Frage nicht durch Eskalation klären muss oder nochmal durch langes Nachlesen in irgendwelchen Sachen, sondern wenn einfach alle in der Firma wissen, im Zweifelsfall B2C, dann kann man einfach schneller vorankommen und bleibt nicht stecken in solchen Situationen.
Ich hatte das in meiner Vorvergangenheit als Head of Product für eine bekannte Hotelbuchungsplattform. Wir haben dann, weil es eben diese Prinzipien nicht gab, sie nicht explizit gemacht wurden, hatten wir dauernd Entscheidungskränzchen bis hin zur Geschäftsführung hoch. Und das verzögert halt alles. Ne? Das kostet Zeit, Cost of Delay. Wie heißt es nicht? Cost of Delay, sondern Cost of Delay of Decisioning, hat Markus Andresack mal gesagt. Ja. So, und hätte es zum Beispiel dieses Prinzip, jetzt mal noch spitzer, ne? Im Zweifel bevorzugen wir die Interessen der Buchenden über die Interessen der Reisenden. Also stellt euch vor, einer bucht die Hotels, einer reist. Ja, das ist schon so ein bisschen mehr als B2C to B2B. Hätte es dieses Prinzip gegeben, wir wären als Team eher empowered gewesen, Entscheidungen, die im Zweifel in die richtige Richtung führen, zu treffen. Und zwar so als ja, Entscheidungsframework bei Abwägungs- oder bei zukünftigen genau. Abwägungsfragen. Ja, sehr stark. Also Prinzipien, okay, für situative genau. Klarheit.
Und gleichzeitig, also was für mich auch noch ein Aspekt, aber auch von situativer Klarheit, ist es eben auch, also man kann nicht alles über Prinzipien vorher festlegen und man wird sich auch nicht immer einigen können, sondern es gibt manchmal einfach Interessenskonflikte und wie geht man dann damit um? Und das ist was also auch gerade in meiner Zeit bei Xing haben wir da viel dran gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, wir waren alle sehr harmonisch miteinander unterwegs und haben uns auch sehr stark respektiert. Aber das hat häufig dazu geführt, dass dann einfach auch Konflikte nicht ausgetragen wurden, ob die aber zwischen den PMs gar nicht lösbar waren. Ne? Also das ist einfach, keine Ahnung, jemand war für Monetarisierung verantwortlich und jemand anders war für eine möglichst smoothe Gesamtexperience verantwortlich. Das verträgt sich nicht immer automatisch. Und das kann man auch nicht auf der PM-Ebene lösen, sondern da muss man dann am Ende sich fragen, okay, was wollen wir denn? Wollen wir Aktivität oder wollen wir Upsells als primäre Metrik treiben? Und dafür haben wir damals eben auch viel drüber nachgedacht, okay, wie können wir die Leute ermuntern, dass sie das eher tun und haben da sogar so ein Escalation-Manifesto geschrieben. Das haben wir dann später auf Clarification-Manifesto umbenannt, weil das ein bisschen freundlicher klang. Dabei finde ich, also eigentlich, wenn man es richtig macht, muss Eskalation gar nicht schlimm sein. Ne? Also wenn ich das kurz sagen kann, die Schritte sind sozusagen erstmal, dass man sich eingesteht, dass man sich nicht einigen wird und dass das okay ist, dass man sich nicht einigt, dass man dann nicht hinter dem Rücken des anderen eskaliert, sondern gemeinsam eskaliert. Dass man, wenn man etwas dann eine Ebene oder mehrere Ebene höher trägt, sehr klar macht, was ganz genau soll hier eigentlich gerade entschieden werden. Also worin, be clear about what's unclear, hatten wir das damals auf Englisch gesagt. Und dass man dann aber auch wiederum aufpasst, dass die Führungskräfte nicht das jetzt als Auftrag zum Micromanagement verstehen, sondern dass man sich dann eben auch die Verantwortung wieder zurückholt und sagt, prima, das haben wir jetzt verstanden, jetzt sind wir wieder in charge und machen weiter. Ne? Also das heißt, also ich würde auch immer als Produktführungskraft Leute ermuntern zu sagen, es ist okay, wenn ihr euch nicht einigen könnt über bestimmte Sachen, dann eskaliert gerne, damit wir da Klarheit schaffen können. Und wenn ich dann zum Beispiel merke als Produktführungskraft, das ist jetzt das dritte Mal innerhalb eines Monats, dass es eigentlich um die gleiche Fragestellung geht, dann ist das ein ganz guter Indiz zu sagen, ah, vielleicht können wir da mal ein Prinzip draus machen, weil dann müssen nicht immer alle zu mir kommen, sondern dann können wir das einmal publik machen und alle können sich daran ausrichten.
Ja, absolut, so ein Muster finden. Sehr gut, dann haben wir jetzt also die ersten zwei Dimensionen mit klare Richtung und situativer Klarheit. Darunter hast du dann in diesem gedanklichen Modell dann eben als Foundation so die Rollenklarheit, wo wir ja hier, Olli und ich, mit dem Product Ownership Evolution Model im POEM auch schon mal eine ganze Zeit was gemacht haben. So interpretiere ich das zumindest, kann ich auch nochmal verlinken. Aber ja, Rollenklarheit, was ist das für dich vielleicht dazu nochmal kurz?
Ja, ich meine, also bei Rollenklarheit geht es darum, was erwarten wir eigentlich voneinander. Ne? Und das kann im Produktbereich unterschiedliche Level, sagen wir, haben. Das eine oder unterschiedliche Facetten. Das eine ist, was erwartet eigentlich die Firma von mir? Also was sind sozusagen die Rollenanforderungen an Produktmanager in meiner Firma? Da ist idealerweise, gibt es sowas wie Kompetenzprofile, an denen man sich orientieren kann und wo man dann eben auch also ich glaube, bei all dem ist immer wichtig, bei Rollenklarheit in den Erwartungen der Firma geht es nicht um Abhaken von Checklisten, sondern geht es letztendlich ja immer darum, ehrlich mit der Führungskraft darüber zu besprechen, okay, wie passt das, wo ich jetzt gerade stehe, zu dem, was von mir erwartet wird und wie kann die Führungskraft mir auch über Coaching und andere Maßnahmen helfen, da besser hinzukommen. Ne? Das heißt, für mich ist das immer eine Grundlage zum Dialog.
Mhm. Ja, finde ich gut, Erwartungsmanagement oder Erfüllung von Erwartungsmanagement, ja.
Genau. Also wie gesagt, idealerweise gibt es sowas wie Kompetenzprofile, die da eben genauer sagen, also in welches Verhalten wollen wir eigentlich sehen, woran erkennen wir gutes Verhalten, was man dann ja auch nochmal differenzieren kann nach unterschiedlichen Senioritätsleveln, so dass man auch, also weil das ist ja immer eine wiederkehrende Frage, warum bin ich kein Senior, so, ne? Und also wenn man das in Kompetenzprofilen hat, dann kann man relativ klar sagen, okay, weil du an den und den Stellen vielleicht noch nicht so selbstständig agierst, wie wir uns das wünschen von einem Senior. Ne? Also das ist die eine Dimension. Dann die andere ist innerhalb der Teams auch zu gucken, wie können wir dafür sorgen, dass ich mit den Developern, QA, mit Designern, mit Data-Leuten, was wir inzwischen alles so für Rollen in Teams haben, dass ich mit denen gut zusammenarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern auch wirklich aktiv, letztendlich ja aktiv dafür Klarheit zu sorgen. Denn das geht ja nicht jetzt unbedingt nur um das, was jetzt, sag mal, in dem Kompetenzprofil drinsteht, was von einem PM erwartet wird, sondern ein bestimmter Developer kann auch möglicherweise andere Rollenerwartungen an einen PM haben als ein anderer Developer in demselben Team, weil das sind einfach unterschiedliche Menschen und keine Ahnung, der eine möchte sich vielleicht ausführlicher auf Refinement-Sessions vorbereiten und deswegen bringt ihn das total auf die Palme, wenn der PM erst eine Stunde vorm Refinement die Tickets shared.
Ach, und andere haben dafür
vielleicht wieder haben da vielleicht wieder irgendwelche anderen Themen, ne? Und das ist wichtig, sich individuell in diesem Setup dazu auszutauschen. Da ist, also könnt ihr auch nochmal verlinken. Also da, ich habe da mehr zu geschrieben. Vielleicht noch einmal Credits an Melissa Lang, meine allererste Scrum Masterin. Die hat mir da sehr hilfreiches Framework für beigebracht. Wie gesagt, könnt ihr verlinken.
Und ja, machen wir gerne. Also du hast ja das vielleicht mal kurz eingestreut. Anna hat eine ganze Reihe von sehr wertvollen Blogposts auch rund um dieses Thema Klarheit geschrieben. Das werden wir, die ganze Serie werden wir natürlich auch mal einzeln noch verlinken, natürlich.
Genau, genau. Und die letzte Sache möchte ich aber auch noch einmal ansprechen, denn wir sind ja auch, wenn wir jetzt natürlich bewusst Produktmenschen sind, sind wir ja teilweise auch Teil von Projektgruppen, von Arbeitskreisen oder wie auch immer man es nennen will. Also zum Beispiel mehrere Teams und die Marketingabteilung und Corporate Communications bereiten einen Launch vor. Ne, da hat man dann ja typischerweise so Dinge, wo man auch mal mit Leuten zusammenarbeitet, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, mit denen man jetzt, also wo man nicht davon ausgehen kann, dass sie die Kompetenzprofile kennen, mit denen man vielleicht auch jetzt keine größeren Rollenklärungsworkshops machen will, aber muss ja trotzdem irgendwie sinnvoll klären, wer ist ja eigentlich im Driver's Seat. Und da ist meine Empfehlung immer zu sagen, es gibt ja so allerlei Entscheidungsframework. Ich persönlich mag dieses DACI-Framework, also das Driver, Accountable, Contributor und Informed, DACI. Dass man einfach mit so einem einfachen Framework unter all den Beteiligten, die ja häufig dann auch den gleichen Senioritätslevel haben, nur in unterschiedlichen Disziplinen, dass man einmal klärt, wer ist jetzt hier eigentlich die oder der Driver? Denn wenn das nicht klar ist, kann es halt auch ganz häufig passieren, dass sich alle quasi auf die Rückbank setzen und mal gucken, ob irgendjemand anders den nächsten Termin einstellt oder jetzt nochmal dafür sorgt, dass der Rest der Firma informiert wird oder so. Ne? Also das ist gut, sich darüber auszutauschen und darüber Rollenklarheit herzustellen.
Ich fand das vor allem so stark, weil, also DACI heißt es hier ganz bewusst, nicht RACI. Und RACI, genau. R-A-C-I, das kennen viele wahrscheinlich, auch aus dem klassischen Projektmanagement noch. Und da habe ich durchaus so meine Schmerzen mit, weil, also wie oft haben wir dann rumphilosophiert, wer ist responsible, wer ist accountable? Und bei dir, ne, wer ist Driver, wer ist Approver oder Accountable, das ist klarer meiner Ansicht nach und hilfreicher. Also wenn man schon so eine tabellarische Zuordnung braucht, dann finde ich das DACI von dir da oder was du nutzt deutlich charmanter, ja.
Ja, weil die Metapher, was ich mag, ist, es gibt typischerweise eine Person, die im Driver's Seat ist. Und responsible, da neigt man dann immer dazu, sagen, ach ja, du bist auch noch so ein bisschen responsible und du bist auch noch so. Und wenn die wie vier Leute so ein bisschen responsible sind, ist niemand responsible. So, ne?
Ja, das, wer hat deswegen die Hände am Lenkrad?
Genau.
Möglichst
genau,
nur eine Person.
Exakt. Ist besser zumindest. Ne? Ja, und ja. Nicht nur für die Klarheit, sondern auch.
Ja, sehr gut.
Fürs Ankommen. Genau. Ja, und vielleicht als letztes Thema. Für all diese Aspekte ist es auch wichtig, dass wir klar kommunizieren.
Genau, das ist ja die vierte Dimension. Dann machen wir es noch komplett, auch mit Blick auf die Zeit vielleicht knapp und kurz. Aber ja, klare Kommunikation. Auch da, Clarity over Comfort, haben wir eben schon mal erwähnt.
Was genau, genau. Das? Ja, also für mich ist das vor allen Dingen auch eine Einstellungssache. Also für mich ist es essentiell, dass damit ich mich klar verständlich machen kann, das ist meine Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung der anderen, mich zu verstehen und mein Product-Splaining sozusagen durchzusteigen und mein Vokabular, all das zu verstehen, sondern ich selber bin in der Verantwortung als Produktperson, dass die anderen mich verstehen. Und wenn das im ersten Versuch nicht gelingt, dann muss ich einen zweiten Versuch machen. Und dazu habe ich die Erfahrung gemacht, und das war tatsächlich für mich persönlich auch so ein Lerneffekt mit der Zeit, sich nicht als Missionar zu verstehen und zu sagen, jetzt ich habe Produktmanagement verstanden und jetzt müssen aber auch alle Sales-Kollegen verstehen, wie wir im Produktmanagement arbeiten und welches Vokabular wir dazu verwenden, sondern sich eben eher auch als Übersetzer zu fühlen. Das heißt, ich sehe auch die uns als Produktmenschen so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen, also innerhalb unseres Teams arbeiten wir natürlich zweckmäßigerweise mit einem Vokabular, was irgendwie, sag mal, aus der agilen Softwareentwicklung kommt und noch so ein paar anderen Themen. Aber wenn ich mit Sales rede, denen ist das wurscht. Und das ist auch okay, dass denen das wurscht ist. Und dann müssen wir uns einfach immer fragen, was ist eigentlich für die interessant an dem, was ich mit denen besprechen will. Und also wie Theresa Torres das vor 2 Jahren bei Project at Heart gesagt hat, meet the people where they are. Versuch sie nicht zu irgendwas, ja, in unser Vokabular reinzuziehen. Das interessiert die Leute nicht und das ist auch okay. So, ne? Und genauso ist es ja eben auch, wenn wir eben zum Beispiel mit Senior Management in der Firma sprechen, ist auch immer wichtig, den Horizont des Ganzen im Auge zu behalten und eben zu bedenken. Also zum einen interessiert, je seniorer man guckt, ist sicherlich auch nochmal der finanzielle Impact all dessen, was wir tun im Produktbereich, super wichtig. Das heißt also, je konkreter man unser Handeln, also auch mit dem finanziellen Impact oder dem Impact insgesamt für den Firmenerfolg verlinken kann, desto besser findet man da Gehör. Aber es ist natürlich auch wichtig, am Ende den Vorstand nicht mit so klein-klein zu beschäftigen, weil das ist nicht deren Perspektive und das darf auch nicht deren Perspektive sein, sondern da muss man letztendlich den Bezug zum Längerfristigen herstellen. Also in dem Zusammenhang, wenn ich darf, nochmal eine starke Empfehlung des Buchs Impact First Product Teams, das ist, glaube ich, der Titel von Matt LeMay, gerade erschienen vor ein paar Wochen, macht das super schön klar, wie wichtig ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt unsere ganz konkrete Produktarbeit mit dem Impact für die Firma in Verbindung setzen können und das jetzt auch gerade unter angespannten wirtschaftlichen Zeiten, das eben im Grunde genommen auch unsere Versicherung ist, dass wir auch noch in einem Monat einen Job haben in der Firma. Denn wenn wir nicht erklären können, wie wir Impact stiften für die Firma, rutschen wir vielleicht auch leichter mal auf eine Streichliste.
Also inhaltlich dicken Haken hinter und zweitens trotzdem gleichzeitig, du hast gerade diesen schönen Begriff Product-Planning mal schon genutzt. Mhm. Wir sind ja alle auch selber Opfer von unserer eigenen Sprache, weil wir wie selbst reden von Outcome, von Impact, von Output und sonst was allem reden. Auch wir müssen ja gucken, mit was für Begriffen operieren wir, wenn wir sozusagen nach draußen außerhalb unserer Produktsphäre im Unternehmen treten. Und wen führen wir da so ein bisschen aufs glatte Eis, ne? Oder wo schaffen wir Verunsicherung durch unser Bullshit-Bingo? Und ich persönlich, wir sind ja viel im deutschsprachigen Raum auch unterwegs und einer meiner Tipps ist, versuche alles irgendwie deutsch zu übersetzen. Es ist, also ne, so man denn in einem deutschsprachigen Kontext arbeitet, immer noch hilfreich, ne? Von Wirkung, von Ergebnis, von sonst was zu erreden. Und wirtschaftliches Ergebnis. Ah, was machen wir mit Business Viable? Ja, okay, Wirtschaftlichkeitsbetrag. Okay, so. Mhm. Und sich die Mühe zu machen, kostet wieder Zeit, ne? Aber nimmt halt irgendwie auch die Menschen ein Stück weit mit.
Ja, genau. Und ist aber gleichzeitig eben auch wieder, finde ich, ein gutes Beispiel für eine Haltungssache, ne? Also wenn du das tust, nimmst du eine Haltung ein, selber dafür zu sorgen, dass du mit einer höheren Chance verstanden wirst und ihr dann gemeinsam eine gemeinsame Klarheit erlangt.
Ja, also gut, über Kommunikation können wir jetzt nicht reden, genau, ne? Genau, Kontext schaffen und so weiter.
Da gibt es ganz viele Sachen.
Lass uns aber zum Abschluss nochmal vielleicht, wenn du sagst, ist okay jetzt erstmal, ne, für diese 4 Bereiche. Mhm. Klare Richtung, situative Klarheit, Rollenklarheit, klare Kommunikation. Da hast du in deinen Vorträgen, finde ich, immer sehr, sehr klar am Ende auch nochmal gesagt oder gewarnt, Achtung, wenn du auch nur eine Unklarheit in einem dieser Bereiche hast, hat das aber durchaus schnell mal eine Auswirkung auf die anderen Bereiche. Wie meinst du das? Ich versuche das nochmal vielleicht zu erklären.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, wenn wir Klarheit schaffen, nicht in einem dieser Bereiche verrennen und sagen, jetzt konzentrieren wir uns nur darauf, dass wir jetzt wirklich eine wahnsinnig kohärente Product Direction haben und arbeiten nur an der Product Strategie oder wir arbeiten nur an den Kompetenzprofilen oder so, sondern, also im Grunde, um Beispiel zu sagen, wenn du kannst die klarste Richtung der Welt haben, wenn du sie schlecht kommunizierst, hast du nichts davon, hat niemand was davon, ne? Oder auch, wenn die Rollen nicht klar sind, ist es typischerweise auch noch schwieriger, situative Klarheit zu schaffen. Das heißt, also es lohnt sich schon für all diese 4 Dimensionen zu gucken, was kann man in seinem eigenen Wirkungsbereich tun und wie kann man vielleicht auch anderen noch Anregung geben und andere ermuntern, auch letztendlich mit zur Klarheit beizutragen.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Arne. Ich habe bewusst uns noch mal ein bisschen mehr Zeit gegeben und die Folge ist ein bisschen länger geworden, ja, okay, aber Das ist das Thema wert. Ich hoffe, dass ihr diesem Thema, was vielleicht zum ersten Moment so ein bisschen auf einer Metaebene erscheint, gut folgen konntet. Wenn ihr noch Fragen habt an Arne, könnt ihr ihn zum einen sicherlich gerne über LinkedIn erreichen. Folgt ihm sowieso, weil er da guten Content auch produziert, aber schreibt ihn im Zweifel auch an. Ansonsten findet ihr alles von Arne auf deiner Webseite arnekittler.de, in einem Wort durchgeschrieben mit Doppel-T. Verlinken wir auch natürlich in Blogpost und Shownotes. Da gibt es eine ganze Menge, wie gesagt, auch guter Blogposts und Ressourcen. Das packen wir auch in die Shownotes. Aber ist ansonsten LinkedIn der beste Weg, dich zu erreichen? Oder wie kommt man mit dir in Kontakt?
Ja, also über meine Website oder LinkedIn. Ich bin auch noch auf Xing aktiv, aber...
das musst du sagen. Ich hab, ja, okay,
und bei Blue Sky.
Gut, ja, und natürlich, ihr seht und erlebt ihn in Hamburg wieder. Hilf mir nochmal, was war das? Ende Juni, 25, 26?
Am 27. Juni ist unsere Konferenz. Da sind dann unter anderem Marty Kagan und Henrik Knieberg und Elena Werner und noch viele andere tolle Leute dabei. Und eben auch, wie soll man sagen, wahnsinnig spannende Leute im Publikum, wie zum Beispiel Tim.
Ja, was waren das so? 750 Menschen oder so?
750, genau.
Roundabout, genau, wie gesagt, englischsprachige Konferenz, durchaus auch internationales Publikum. Klar, ich bin immer dabei, einige von uns sind immer dabei, viele von euch sind inzwischen auch dabei. Unsere Mission ist es ja gerade auch, Product Owner und Produktmanagement näher zu bringen, und das ist die gute Brücke, auch gerade als PO, zu so einem ganz klar in die Product Management Bubble zu gehen. Ganz tolle Speakerinnen und Speaker, die ihr da immer habt. Das ist wirklich, also fette Kudos für wen ihr da immer, wie auch immer ihr die alle immer anschleppt.
Vielen Dank.
Also wirklich toll kuratiert. Das Ganze hat einen sehr guten, wie soll ich sagen, hat eine Linie, was da so an Talks ist. Und meine absolute Empfehlung, wir packen das nochmal rein in die Shownotes, Product at Heart, 27. Juni, und davor, die Tage gibt es die Workshops, ich glaube, die sind fast schon alle ausverkauft.
Genau, also die Tage davor sind alle schon ausverkauft, da haben wir noch ein Leadership-Event und Workshops, also insofern zum jetzigen Zeitpunkt Fokus auf die Konferenz, und wir freuen uns, wenn noch
also ein paar da auch drei
neue
Tage,
Gesichter dabei sind.
3 Tage im Juni auch in Hamburg wieder. Am Rande der Konferenz wird man nicht so viel von Arne und Petra mitkriegen können, also man wird sie sehen, auch sicherlich kurzen Schnack halten können, aber verständlicherweise haben die beiden noch ein paar andere Fokusthemen an den Tagen.
Ja, ich bin selten ein so unaufmerksamer Zuhörer, wie wenn ich Konferenzveranstalter bin.
Umso mehr hat es mir Spaß gemacht, heute diese Zeit jetzt mit dir mal so in Tiefe über das Thema zu sprechen. Kleiner Spoiler, du bist auch mit AI-Team im Produkt tatsächlich jetzt gerade schwer dabei, neue Talks, neue Themen aufzureißen und zu forschen. Vielleicht kommen wir da zu späterem Zeitpunkt nochmal gerne drauf zurück.
Sehr gerne, sehr gerne.
Erstmal hierfür vielen Dank für dein Engagement hier heute im Podcast, aber eben auch ganz grundsätzlich Dank für dein tolles Engagement für die Community, für die Produktmanagement-Community, nicht nur durch die Konferenz, sondern eben auch durch deinen Content, den du schaffst. Sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Arne.
Vielen Dank, Tim. Da bin ich ja ganz gerührt. Ja, und schön, danke für die Gelegenheit, hier ein bisschen was über Klarheit zu erzählen.
Ja, wir hoffen, dass es ein paar Impulse für euch da draußen gab, über diese 4 Dimensionen von Klarheit mal nachzudenken und vielleicht morgen mal anzufangen, an der einen oder anderen Stelle was zu bewegen.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.